Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. An meiner Seite wie immer mein geschätzter Kollege Lars.
Sarum, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist.
Und was gibt es für einen besseren Start in die Woche, als so ein schönes Ergebnis vom Wochenende zu feiern? Fast ein halbes Dutzend hat der VfB seinem Gegner Eintracht Norderstedt eingeschenkt. 5:0 am Ende gewonnen.
Macht den Montag doch erträglicher,
oder? Das macht, ja, wenn ich auch so rausgucke, bisschen graues Wetter. Aber ja, man sitzt mit einem Grinsen im Gesicht im Büro. Und
wobei über das Wetter dürfen wir nicht meckern. Das hat am Wochenende sich von seiner besten Seite für diese Jahreszeit gezeigt.
Das stimmt.
Und jetzt, wo wir hier im Büro stehen oder sitzen, darf es auch wieder grau sein.
Ja, 5:0, da werden wir auch gleich direkt einmal einsteigen. Aber auch nochmal
Verlängerung übrigens.
Verlängerung?
Ja, Hinspiel 5:0 für Norderstedt.
Ach so, ja, Mensch.
Wir gehen in die Extrazeit.
Habe ich ja wieder ganz vergessen. Ja, war das nicht damals sogar der... Ja, ich will es jetzt nicht so martialisch ausdrücken.
Der
Schlussakt für Ex-Trainer Benjamin Duda damals?
Ja, das ist korrekt, ja.
Ja, vielleicht ist es jetzt im Umkehrschluss der Auftakt für eine furiose Aufholjagd, wer weiß.
Fast der gleiche Spielverlauf sogar. In Norderstedt war es sogar 0:0 zur Halbzeit und dann 5:0. Diesmal war es 1:0 für den VfB
ja,
und dann 5:0.
Das ist doch mehr als Genugtuung auf jeden Fall.
Ja.
Ja, wir werden natürlich einmal über das Spiel reden, gehen dann auch nochmal so ein bisschen auf die Gesamtsituation in der Liga ein, auch wenn die sich jetzt nicht großartig geändert hat. Wobei man sagen muss, dass die Lizenzen natürlich jetzt eingereicht werden mussten. Da gibt's vielleicht die ein oder andere Überraschung oder auch nicht, wie man es nehmen möchte. Und natürlich sprechen wir in Anbetracht der nahenden Entscheidung, ist ja bald April, auch nochmal kurz übers Stadion. Da gibt's dann auch noch nochmal eine kleine Info am Ende von Lars für euch, was es da nächste Woche von uns für euch gibt. Aber genug davon, einmal zum Spiel. Lars, ein sehr überzeugender Auftritt, wie ich fand.
Ja, war schön. War ein schöner Nachmittag im Marschwegstadion. Gute Stimmung, zweite Halbzeit sogar sehr gute Stimmung auf den Rängen. In der ersten Halbzeit noch etwas kompliziert, der VfB. Wenn wir jetzt schon mal ein bisschen ins Detail gehen, also von Anfang an, um das festzuhalten, hoch überlegen, total dominant. Zur Einordnung muss man sagen, Eintracht Norderstedt, wahnsinnig schwach gewesen gestern. Fünfte Niederlage in Folge, ich glaube... Eine Torchance kann ich mich in der zweiten Halbzeit erinnern. Erste Halbzeit definitiv keine. War wirklich auch ein dankbarer Gegner, aber der VfB sehr überzeugend. Erste Halbzeit kurz vorm ein bisschen zu verschnörkelt. Der letzte Pass fehlte. Zweite Halbzeit hat so ziemlich alles geklappt, was klappen kann.
Ich glaube auch gefühlt nur ein wirklicher Abschluss von Norderstedt. Und wenn man sich das mal so anschaut, du hast es angesprochen, mehrere Niederlagen jetzt in Serie, die müssen echt aufpassen, dass sie da nicht unten noch reinrutschen. Also wenn man sich das anschaut, die hatten einen super Start in die Saison. Ich meine mich zu erinnern, dass sie eins von den Teams waren ganz am Anfang, die echt gut dabei waren, in den Top 5, Top 7 da standen. Und dann haben sie sich so ein bisschen im Mittelfeld eingependelt. Hier mal ein Sieg, da mal eine Niederlage, hier mal ein Unentschieden. Aber jetzt entwickelt sich da gerade eine unschöne Dynamik, würde ich sagen,
ja,
für Norderstedt. Und wie gesagt, die müssen echt aufpassen. Und vor allem, das waren jetzt Niederlagen in letzter Zeit, das war kein 0-1 oder mal ein 1-2, sondern das waren echt Packungen. 0-4 gegen Kiel, klar kann man verlieren. 0-5 gegen Oldenburg, klar kann man auch mal verlieren. 1-3 gegen Ottensen. Ja, also...
Also, Eindruck von gestern, muss man ganz klar sagen. Allzu viele Punkte werden sie nie mehr holen. Haben zumindest schon 30 Punkte, von daher haben sie ein kleines Polster nach unten.
Und als nächstes kommt 96-2. Also.
Es ist schon mal schlecht für alle anderen Spitzenteams, denn das Spiel wird 96-2 zu 100% gewinnen nach dem gestrigen.
Ich würde mich nie, Lars, ich würde mich im Fußball nie zu 100% festlegen.
Mea culpa, 99%.
Ah, okay, schon besser.
Wobei ich hätte auch zu 99% gesagt, dass der HSV gestern gegen den Tabellenletzten zu Hause gewinnt. Aber lassen wir das. Kurz Norderstedt abschließend, der Trainer war auch wahnsinnig ratlos auf der Pressekonferenz danach. Der hat in Kurzform gesagt, ich habe nicht viele Worte, bei uns läuft gerade so ziemlich alles schief, was schief laufen kann und das ist eine ganz schwere Phase und da müssen wir schnellstmöglich wieder rauskommen. Genau den Eindruck hatte ich auch. Also das war wirklich, wirklich schwach, aber sprechen wir doch lieber den VfB, das war viel besser.
Das war richtig, richtig stark. Also für mich klar, die Großteil der Tore ist in der zweiten Halbzeit gefallen, aber für mich das schönste Tor war das 1-0. Das war ja wirklich, wie gemalt, wie aus einem Bilderbuch. Aufbau hinten über den Torwart. Ich glaube, ich habe dann auch nochmal durchgezählt im Nachgang. Ich glaube, über 6 oder 7 Stationen schnörkellos nach vorne gespielt über die linke Seite.
Kriegst du die noch zusammen, die Stationen?
Oh, naja, auf jeden Fall hinten Aufbau über Peitzmeier. Der spielt, glaub, einen Chipball.
Nee,
einen flachen Ball auf Deichmann, bin ich mir ziemlich sicher. Deichmann spielt den Chipball nach außen zu...
Nein, Deichmann legt noch einen raus nach links.
Dann kommt der Chipball. Nico
Kniestock,
der spielt den Chipball, genau.
Der spielt...
auf Krasnitschi.
Chipball auf... auf Krasnitschi.
Der steckt durch
quasi, auf... Wenn man jetzt nochmal wirklich ins Detail gehen möchte, der den Raum beläuft, den Markus Ziais vorher frei macht, weil er entgegenkommt Richtung Mittellinie. Krasnitschi geht in die Tiefe, nimmt dann Raphael Brandt mit.
Schöner Steckpass an die Grundlinie.
Ja.
Und Brandt, ja, schön mit viel Wucht, aber und ja, flach in die Mitte.
Flach scharf.
So Lubongo läuft ein, wurschtelt den Ball ins Tor. Ja, also
Fuß gegenhalten, ne?
Ja, genau, einfach Fuß gegenhalten, Spannung im Sprunggelenk, im Fußgelenk.
Ja, ja.
Ja, und zwar, wie gesagt, einfach jetzt das Tor an sich. Natürlich gibt es da schönere, aber der einfach die Gesamtheit dieses Angriffs war einfach, ja, also sowas, ich glaube, da geht jedem Trainer einer ab. wenn man so und dann auch noch trifft, also dennoch das möchte man sehen. Dass
wir gleich wieder bei deinem ersten Satz diskutieren können. Für mich war trotzdem das schönste Tor, das 5. Aber du meinst teamtaktisch,
kombinationsmäßig
war das ein hervorragendes
Tor. Ich sehe lieber solche Tore als irgendwie einen Seitfallzieher oder sonst was, weil für mich hat das irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir jetzt von Ästhetik oder so reden, für mich hat so ein Tor mehr Fußballästhetik als jetzt ein Seitfallzieher, weil da eben, wie gesagt, Fußball ist ein Teamsport, da gehört das Team dazu und ja, das war einfach wunderbar und da fällt dann, ist bestimmt das ein oder andere Mal der berühmte Satz gefallen, so geht Fußball.
Ne? Ja,
also,
so muss man es machen,
so sieht Fußball aus, also das war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor.
Oder auch gerne die Frage, warum spielen die so nicht immer?
Weil da eben auch immer noch ein Gegner dazu gehört, ne? Der in dem Fall auch nicht wirklich existent war. Alle immer 2-3 Schritte zu spät.
Also ich will dir da auch nicht widersprechen. Herrliche Kombination.
Du bist ein kleiner Miesepeter.
Natürlich wahnsinnig schön auch, wenn so ein Spieler seitlich in der Luft liegt, wie Orel Ubango beim 5-0. Da kommen wir gleich noch zu.
Ja, nichtsdestotrotz.
Ach komm, lass mich doch in Ruhe, Sarum. Du hast ja recht, ist in Ordnung. Ich gebe mich geschlagen. Ja, schönes Tor.
Ist doch schön, dass wir diskutieren können.
Absolut.
Und wie schon erwähnt, der Großteil der Tore dann in der zweiten Halbzeit, da waren dann ja die Scheunentore offen hinten bei Norderstedt. Da ist eins nach dem anderen reingeflogen da hinten. Angefangen, ich glaube, relativ früh in der zweiten Halbzeit.
49.
In der zweiten Hälfte, genau. Ziais, ein klassisches Abstaubertor, so wie man sich es als Stürmer vorstellt. Da musst du stehen.
Ja.
Sagt man dann.
Da sind wir schon wieder bei einer Phrase. Ja, aber auch zu dem Tor gehört natürlich die mal wieder und es war wirklich gestern sehr häufig starke Einzelaktion auf der rechten Seite von Orel Lubongo, der ins 1-gegen-1 geht. Ich frage mich so ein bisschen, war sein Gegenspieler gestern so schwach da auf der Seite oder war Orel wirklich so, so stark, weil er hat ihn wirklich reihenweise vernascht, wie man so schön sagt. Auch da wieder mit einem kurzen Haken rechts an ihm vorbei, quer gespielt. Marc Schröder, ich weiß gar nicht so genau, warum
der ich mich auch gefragt.
In dem Angriff vorne aufgetaucht ist. Ich habe in der Entstehung, die habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Leitet den Ball mit der Hacke aufs Tor. Der wird im letzten Moment dann von der Linie gekratzt und ja, Ziais steht da, nimmt den Abpraller direkt und den hätten wir auch noch dann gemacht. Ne?
Ich frage mich, wie viele Phrasen ich noch in dieser Folge unterbringen kann. Ja,
ich achte mal drauf. Ich mache hier eine
Strichliste. Ein kleiner Counter.
Gefühlt genau. Sind wir jetzt bei 8.
Ja, ja. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, gab es im Vorfeld einen Standard? War der Schröder deshalb vorne? Ist ja eigentlich die einzige.
Ich meine aber nicht. Also
ja, oder er macht den Lucio. Kann natürlich auch sein, dass er einmal einfach nach vorne rennt.
Ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Also ich meine, dass Norderstedt tatsächlich im Spielaufbau den Ball hatte, dass Lubongo den auf der rechten Seite abfängt. Und ich kann mir vorstellen, dass Schröder vielleicht auch so eine Art Pressing-Situation auslösen wollte, im Spielaufbau halt von Norderstedt dran war an einem Gegenspieler, dann gesehen hat, Lubongo gewinnt den Ball und sprintet dann halt mit durch. Ne? So glaube ich war's, aber ganz genau kann ich es nicht sagen.
Und man muss sagen, gut, wir wissen jetzt natürlich nicht, ob es vielleicht ein bewusster taktischer Kniff war von Kilic, aber Brandt ist ja über links gekommen, Lubongo über rechts. Normalerweise ist es ja genau andersrum. Zumindest ja. Bei Lubongo. Also Lubongo, wenn er gespielt hat, ist er meistens über links gekommen. Bei Brandt, der hat sowohl als auch schon gespielt, ganz oft.
Ja, aber Brandt schon meistens links, ne?
Ja.
Also das als Linksfuß schon meistens über die linke Seite. Das hängt natürlich dann damit zusammen, dass Rafael Brandt, wenn wir mal einen kurzen Abstecher zum Personal machen, diesmal wieder von Anfang an dabei war. Zum Ersten, finde ich, hat er sich mindestens mal mit dem Auftritt in Meppen, Tor und Vorlage, eine Chance verdient. Zum anderen war Elsa Medramai unter der Woche leicht angeschlagen. Lino Schäfer hat verletzt gefehlt.
Wir wissen nicht warum.
Wissen wir leider nicht warum.
Also welche Verletzung?
Hab nachgefragt so ein bisschen. Wollten sie nicht mit raus. War auf jeden Fall ein Zivil am Spielfeldrand. Auch Patrick Möschel hat erkältet gefehlt. Das ist also keine langfristige Sache.
Spricht ja aber dann auch, wir haben es ja, glaube ich, vor zwei Wochen schon einmal angerissen, spricht für die Tiefe des Kaders, gerade auf der Flügelposition, wo wir ja gesagt haben, so wie Ramay auch bei seinem Debüt gespielt hat, dass quasi die Qual der Wahl hast du da. Und wenn dann auch noch die Jungs, die vielleicht eigentlich hinten dran sind aktuell, dann so ein Spiel abliefern, schon stark, und ich glaube, in der Situation ist jeder Trainer gerne.
Ja, die personelle Situation hat es tatsächlich gestern vor Kilic einfach gemacht, aber wenn dann wirklich mal alle da sind, wird man das harte und schwere Entscheidungen, definitiv.
Vor allem, wenn Lubongo jetzt so spielt wie jetzt.
Wenn Lubongo so spielt wie gestern, ja, was soll ich sagen? Ich habe das, glaube ich, hier schon häufiger mal im Podcast gesagt. Für mich ist das mein Lieblingsspieler in der VfB-Offensive. Ich gucke dem wahnsinnig gerne zu. Der ist schnell, der hat aber auch nicht nur diese Schnelligkeit, sondern ist wahnsinnig, er schlägt wahnsinnig schnell und kurze Haken dann im Dribbling, sodass er auch wirklich teilweise problemlos an seinen Gegenspielern vorbeikommt. Kann sicherlich immer manchmal noch effektiver werden. Gestern jetzt nicht, das müssen wir ausnehmen. Aber wenn ich der Trainer wäre, ich sag, ich muss mich an Louis van Gaal erinnern. Der hat mal gesagt, Thomas Müller spielt immer.
Ja.
Ja. Danach hat, glaube ich,
und recht hatte er.
Jogi Löw hat, glaube ich, danach mal gesagt, Gnabry spielt immer eine Zeit lang. Ist auch schon länger her. Hat das so
ein bisschen, ich weiß nicht.
Ein bisschen, ja, aber hat er nachgemacht, das Zitat. Wenn ich VfB-Trainer wäre, Lubongo spielt immer. Fuad hat übrigens um den kurzen Abspecher gemacht. Ich habe ihn nach der Pressekonferenz auch angesprochen, dass Lubongo ja vor zwei Wochen im letzten Heimspiel gegen Weiche Flensburg eben auf der Bank saß und da Ramay angefangen hat, der da auch sehr stark gespielt hat. Fuad Kilic hat gesagt, ja, war tatsächlich so eine kleine Denkpause für Lubongo, die er ihm geben wollte. Ja, war ich auch tatsächlich ein bisschen überrascht. Lag wohl daran, dass er im Training ja nicht mehr so diese letzte Entschlossenheit, hat Fuad gesagt, laissez-faire-Art war das Wort, was er benutzt hat, an den Tag gelegt hat und ihm einfach mal zeigen wollte, jo, wenn du so trainierst, dann sitzt du halt bei uns auf der Bank. Spricht ja halt für diesen eben angesprochenen.
Scheint gefruchtet zu haben.
Und ja, wenn man gestern die Leistung gesehen hat, immer, man muss es einordnen, Norderstedt war
echt
wahnsinnig schwach, aber also Lubongo war gestern der überragende Spieler.
Und wen ich auch gut fand, vor allem jetzt nach der langen Pause, war Buchtmann. Der hat, glaube ich, 30 Minuten gespielt.
Genau.
Sah gut aus, frisch, hat für auch nochmal, trotz des ja schon relativ hohen Spielstandes zu dem Zeitpunkt, ja nochmal.
War gar nicht so, kam mal 2-0 rein und bereitet das 3-0 und das 5-0 vor.
Genau, hat nochmal für ein bisschen Offensivdrang gesorgt. Jetzt kommt das große Aber.
Ja.
Jetzt kommt das große Aber. Holt sich in der 89. kurz vor Schluss bei dem Spielstand noch eine gelbe Karte ab und ist damit in Ottensen gesperrt nächste Woche.
Also ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, also als Reaktionsebene, sag ich mal, die eine Reaktionsebene ist, dass kann doch nicht wahr sein, das muss er doch lassen. Es steht 5-0, dann lass den Spieler da im Mittelfeld doch laufen. Klar ist aber auch, dass du als Spieler, du bist im Spiel drin, du gehst in Zweikämpfe rein, weil das ist wirklich normal, sag ich mal. Du willst aggressiv sein und Christopher Buchmann war ja wirklich auch gut im Spiel. Ich glaube tatsächlich, auch darüber haben wir danach kurz mit dem Trainer gesprochen, dass Fuad sich darüber geärgert hat. Er hat auch gesagt, es ist schade, dass uns diese Qualität, die Christopher gezeigt hat, eben auch in der halben Stunde in Ottensen, nächstes Auswärtsspiel am Samstag ist bei Tortonia Ottensen, dass uns die fehlen wird. Andererseits darf er jetzt nochmal zwei Wochen trainieren, im Wissen, dass er am Samstag nicht spielt und hat dann auch selber gesagt, dann werde ich fit sein für mehr als 30 Minuten.
Ja.
Also er hat schon gesagt, auch da haben wir ihm, also Christopher Buchmann jetzt nach dem Spiel drauf angesprochen, dass das schon in Ordnung aus seiner Sicht ist, dass er jetzt in den letzten 3 Spielen sind es, glaube ich, jetzt immer Minuten halt nur bekommen hat. Eine halbe Stunde war jetzt schon relativ viel. War halt relativ lange raus seit November, das braucht eine Zeit, aber jetzt kann er nochmal 2 Wochen trainieren und dann denke ich im nächsten Heimspiel, das ist dann, glaube ich, Drochtersen Assel, sollte er, wenn ihn denn der Trainer aufstellen möchte, bereit für die Startelf sein.
Was ich ja sehr interessant finde, wenn man mal einen Blick auf meine geliebten Zahlen wirft.
Ja, der Mann der
Zahlen. Buchtmann, also wenn ich an Buchtmann denke, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht oder wie es dir geht, Lars, aber wenn ich an Buchtmann denke, denke ich an einen...
Verletzung.
Ja, das leider auch, aber vor allem an einen Spieler, der mit dem Ball umgehen kann, der für Kreativität steht, der für Genialität steht und nicht für eben das, dass er jetzt eben schon seine 5. gelbe Karte gesehen hatte, nicht einmal, also da geht's um das Verhältnis Spiele zu Karten, in 14 Einsätzen 5 gelbe Karten für einen Spieler wie Buchtmann. Also ich meine, hättest du mir das letzte Saison gesagt, dass jemand wie Chitarski in dem Zeitraum 5 gelbe Karten gesammelt hat, da hätte ich dir gesagt, oh, nur so wenig, ja. Aber jemand wie Buchtmann, vor allem wenn man bedenkt, dass er auch das eine oder andere Spiel gar nicht über die volle Distanz gegangen ist oder sogar nur eingewechselt worden ist, gerade wegen seiner Verletzung oder wegen Trainingrückstandes. Ja, also ein bisschen überrascht war ich schon, als ich mir das mal angeschaut habe.
Ja, stimmt.
Aber spricht ja auch, natürlich hört sich das jetzt komisch an, wenn man sagt, das spricht auch für ihn, aber spricht eben für seine Aggressivität, auch gegen den Ball, vielleicht auch... auch für sein Spielverständnis dann auch mal das eine oder andere taktische Foul zu ziehen. Aber wie gesagt, das war so ein kleiner Fun-Fact, auch wenn er jetzt vielleicht gar nicht so lustig ist für den VfB.
Ist ja auch interessant, du hast ja recht. Letztlich ist es ein Spielgestalter, ein Aufbauspieler, stark
genau.
Fuß, technisch stark. Klar, liegt zum einen natürlich auch in seiner Position, wenn du im zentralen defensiven Mittelfeld unterwegs bist oder auf den Halbräumen, dann kommst du natürlich auch immer mal wieder in Zweikämpfe, wo du ein taktisches Foul oder auch mal zu spät kommst und dann eine gelbe Karte siehst. Er ist natürlich auch in einer Führungsrolle beim VfB und will vorangehen als einer der erfahrensten und hochwertigsten Spieler, sag ich mal, von der Karriere her im Kader. Von daher, ja... Es sind schon viele gelbe Karten für die Einsatzminuten, aber naja, also gestern war es sicherlich eine der überflüssigsten beim 5-0 in der 89. Minute.
Ja.
Er hat auch selber gesagt, ich habe mich richtig geärgert. Er hätte sich ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter gewünscht.
Das
hat er gesagt.
Gehört natürlich auch immer dazu.
Kann man dann so
auf jeden
sehen,
Fall.
Weil ne, klar, Spiel entschieden. Das war eine Aktion im Mittelfeld, steht 5-0. Andererseits, wenn du halt ein Stück zu spät kommst, warum sollen für dich die Regeln dann nicht gelten
also,
in der 89. Minute?
Völlig richtig.
Ja.
Und auch, was ich auch ebenfalls sehr interessant fand, durch zahlreiche...
Zumal, um den Satz noch einmal, lass mich einmal unterbrechen, zumal der Schiedsrichter auf dem Platz, wenn wir über Fingerspitzengefühl sprechen, natürlich jetzt nicht weiß, der Buchtmann hat 4 gelbe Karten, wenn ich ihm jetzt in der 89. Minute eine gelbe Karte gebe, ist er im nächsten Spiel gesperrt. Das weiß
ja, aber nicht. Das wäre ja auch völlig falsch. Also würde er den Spieler ja bevorzugen.
Ja, absolut. Also Fingerspitzengefühl ist für mich, wenn der Spieler schon in dem Spiel eine gelbe Karte hat und dann in der 89. Minute im Mittelfeld einen Foul macht, dass ich ihm dann nicht gelb-rot
auf jeden Fall.
Weil das wäre überflüssig beim Stand von 5-0. Dann muss es schon ein härteres Foul sein, aber ja.
Da hast du tatsächlich völlig recht, Lars.
Warum?
Hörst du nicht so oft von mir.
Welche Minute, das muss ich mir rausschneiden.
Ja, ich hatte gerade angesetzt, als ich mir nochmal auch die Zahlen angeschaut hatte, dass Deichmann jetzt tatsächlich ja zum zweiten Mal als Kapitän aufgelaufen ist. Natürlich durch zahlreiche Umstände. Möschel hat ja jetzt auch wieder gefehlt zum zweiten Mal in Folge.
Ja.
Aber finde ich interessant. Also dass Deichmann da in der Rangordnung, sag ich mal, müsste er ja an zweiter, / dritter Stelle stehen. Da Appia normalerweise...
Sagen, grundsätzlich Marcel Appia, ne? Jetzt
aber der sitzt
vor. Patrick Möschel ist quasi schon, seit Fuad Kilic da ist, immer Kapitän, wenn er spielt.
Wenn man danach geht, ist Deichmann quasi Vizekapitän. Weil wenn Möschel Stammspieler ist und Möschel die Kapitänsbinde trägt, dann ist Deichmann für mich die zweite Wahl, nicht die dritte Wahl.
Ja, aber bin ich ehrlich, so richtig überraschend finde ich das jetzt nicht. Leon Deichmann, absolut seit langem angekommen hier in Oldenburg, Führungsspieler, spielt auf einer Position in der Innenverteidigung, in dem man automatisch so ein bisschen eine Führungskraft auf dem Platz ist, weil man viel reden, viel sortieren muss. Hat das auch durch seine Leistungen absolut verdient. Also ja, ich glaube, der Ansatz ist ja so ein bisschen, dass die Kapitänsrolle eher so ein bisschen bei denen liegt, die hinten spielen. Das haben wir, glaube ich, auch mal thematisiert, weil die so ein bisschen den besseren Überblick über das Spielgeschehen haben. Deswegen war, glaube ich, dann zum Beispiel am Anfang der Saison Max Wegner da kein Thema, beziehungsweise wurde rausgenommen aus der Kapitänsrolle. Und dementsprechend, ja, finde ich das nachvollziehbar und jetzt nicht so überraschend.
Ja, aber da haben wir ja auch schon mehrmals drüber geredet, dass man braucht ja jetzt nicht unbedingt eine Kapitänsbinde, um ein Führungsspieler zu sein. Ne? Ist ja auch völlig klar.
Gehört dann auch noch dazu, ja. Gestern kaum gefordert, Leon Deichmann, muss man sagen. Also bei allem Respekt vor Norderstedt, aber das war wirklich nach vorne gar nichts. Gar nichts.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Und der Vollständigkeit halber natürlich auch noch die anderen Tore, die erzielt worden sind. Zum einen das 3-0 war ein doppelter Doppelpass, wenn man das so sagen möchte, den am Ende Krasicki vollendet. Wo du mich jetzt auch vorhin nochmal gefragt hast.
Mit Christopher Buchtmann.
Mit Christopher Buchtmann, wo wir vorhin nochmal drüber gesprochen haben. Da hast du mich gefragt, sag mal, was sagst du eigentlich, Krasicki oder Krasniki? Da habe ich zu dir gesagt, naja, vielleicht sollten wir ihn mal ja einladen, dann kann er uns das selber sagen.
Ist ein Plan.
Also ist ein Plan, gesagt, oder?
Ich weiß es auch nicht sicher.
Also aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt gesagt Krasnitschi, ja, aber ich bin natürlich...
Auch, aber ich merke auch selber immer in mir, dass ich ihn tatsächlich unterschiedlich ausspreche. Vielleicht ist es mal ein Plan, ihn einzuladen. Sechstes Saisontor gestern. Auch immerhin unter den Top 3 der Oldenburger Angreifern. Ja, auch übrigens ein schöner Angriff, nur dass man in dem Fall quasi, ich glaube im Handball sagt man in der Kleingruppe, zu zweit Krasnitschi und Buchtmann da den, ja... die immer schwächer werdende Norderstedter Abwehr schön ausgespielt haben. Dann am Ende den Rückpass von Buchtmann und Krasnitschi schiebt ein.
Ja, und bemerkenswert, also gestern alle Tore von Offensivspielern erzielt. Nachdem wir ja vor zwei Wochen noch das ein bisschen angeprangert haben, absolut, dass da vor allem vielleicht auch aus der Spitze vielleicht ein bisschen zu wenig kommt, kann man jetzt nicht meckern. Ja, das 4-0, Elfmeter-Treffer von Max Wegner, nachdem erneut Lubongo sich schön durchgesetzt hat auf rechts, und sich der Verteidiger nicht anders zu helfen wusste, als Lubongo einmal schön wrestlingreif da zu Boden zu ziehen.
Konntest schön sehen, wie das Trikot geweitet wurde, an dem er gezogen hat, ja.
Und der Elfmeter, ja, also einen besseren Elfmeter kannst du kaum schießen, finde ich. Schön links, flach, mit schön temperiert, also ordentlich Tempo auch hinter, aber nicht zu viel.
Schönen Knick oben geht immer, ist immer besser, aber nein, guter Elfmeter. Und das erste Mal übrigens, ich habe das letzte Woche geschrieben, das erste Mal seit dem Heimspiel gegen Hannover 96, dass Markus Ziereis und Max Wegner gemeinsam in einem Spiel treffen.
Ja, auch sehr schön.
Lange her gewesen, tut beiden sicherlich gut. Wir haben darüber gesprochen, dass dem VfB der echte Torjäger fehlte. Das weiten wir jetzt nicht nochmal aus im Vergleich zur Konkurrenz. Aber
meinst du, sie haben unsere Folge gehört und haben sich das zu Herzen genommen?
Die brauchen unseren Druck.
Ja.
Max war ja auch letzte Woche hier.
Ja, hast ihm auch nochmal Druck gemacht, ne?
Als das Mikro aus war, habe ich ihm gedacht, Max, jetzt das Ding muss rein jetzt.
Ja. Gut, Lars, sehr schön.
Er war auch gerade erst 5 Minuten auf dem Platz tatsächlich, ne? Er war ja vorher angeschlagen, 2 Wochen lang, war zwar wieder im Training, ist dann gestern von der Bank gekommen, ab der 70. für Ziereis eingewechselt und ja, hat dann den Elfmeter souverän verwandelt.
Gute Torquote auf jeden Fall bei den Minuten.
Ja.
Und dann den Schlusspunkt hat dann, wir haben es ganz am Anfang der Folge, wir reden jetzt schon sehr lange über dieses Spiel. Du hattest es schon erwähnt. Lubongo, ein sehr schöner Schlusspunkt mit seinem Seitfallzieher zum 5-0 nach, eben angesprochen auch, der Flanke von Buchtmann.
Ja,
tolles Tor, ja, nicht so toll wie das 1-0, sorry Lubongo, tut mir leid.
Ich gehe jetzt nicht nochmal mit dir in die Diskussion, aber ein herrliches Tor von Lubongo, hat er selbst danach gesagt, sah wohl ganz gut aus, war sein Kommentar.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Ja. War dann tatsächlich auch so ein bisschen nochmal der letzte Anreiz, dass echt in der Schlussphase eine Riesenstimmung im Marschwegstadion war, 2735 Zuschauer.
Ja, die Stimmung war super.
Für den VfB echt eine gute Zahl. Man muss ja immer bedenken, dass man nur im oberen Mittelfeld ist auch schwer, aber in der unteren Spitzengruppe, so würde ich es mal formulieren, steht. Eine gute Zahl, hat sicherlich auch das Wetter ein bisschen geholfen, dann gestern, dass endlich mal die Sonne geschienen hat. Wechselgesang am Ende zwischen Stehkurve und Sitzplatzbereich. Fuad hat gesagt, das hat er das erste Mal hier in Oldenburg gehört. Hat von einer fantastischen Atmosphäre gesprochen. Ich glaube, gestern sind sehr viele Gäste aus dem Marschwegstadion zufrieden nach Hause gegangen.
Darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Auch wenn sich jetzt tabellarisch ja jetzt nicht so viel getan hat. Man hat jetzt den kommenden Gegner Ottensen in der Tabelle überholt. Der VfB ist jetzt Fünfter mit 37 Punkten nach 22 Spielen. Hat bei einem Spiel weniger jetzt immer noch 14 Punkte Rückstand auf Hannover 96-2. Nachdem ich jetzt schon Ottensen einmal kurz angesprochen habe, eben der kommende Gegner, bei denen sieht's aktuell nicht so gut aus.
Da geht's drunter und drüber.
Vier Niederlagen in Serie, 0-1, 0-1, 0-2. Wie ihr jetzt schon gehört habt, kein einziges geschossenes Tor. Der Trainer wurde entlassen. Sie haben jetzt einen Spieler, einen ehemaligen Profi, Emanuel Höhn. Vielleicht sagt euch das was. Der hat früher bei Freiburg und Darmstadt gespielt, auch Bundesliga-Innenverteidiger. Ja. Haben sie jetzt als Trainer installiert. Und wenn man einmal den Bogen schlägt zu den Lizenzen, Ottensen hat keine Lizenz eingereicht für die dritte Liga, nachdem sie ja eigentlich auch relativ lange oben durchaus mitgespielt haben.
Ja.
Und du sagtest schon, es wirkt, also im privaten Gespräch, es wirkt ein bisschen so, als ob sie die Saison gerade so ein bisschen herschenken.
Es wirkt so, ne? Also das ist völlig aus der Ferne. Ich habe kein Spiel von Ottensen gesehen jetzt in den letzten Wochen. Aber allein
auf dem Papier sieht es zumindest so aus.
Würde ich noch nicht mal so sagen, weiß ich nicht. Aber allein dieser Schritt zu sagen, zu diesem Zeitpunkt, also es war ja noch vor der Niederlage jetzt am Wochenende, wir reichen keine Lizenz ein. Das ist ja dann auch schon ein bisschen durchdacht gewesen. Das entscheidet man ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, die haben sich sicherlich schon vor 2, 3, 4 Wochen überlegt, dieses Jahr wird es nicht reichen. Wir machen das nicht. Wir bauen jetzt vielleicht schon was für die nächste Saison auf.
Ja, aber dasselbe mit dem Trainer. Also mir, ehrlich gesagt, erschließt sich das nicht, dass du, nur weil du jetzt vielleicht mal eine schlechte Phase hast, bei 3 Niederlagen, dann direkt den Trainer rausholst. Da muss ja schon vorher vielleicht mal, wir können hier nur Vermutungen anstellen, aber da muss man ja vorher schon irgendwie nicht so richtig zufrieden gewesen sein, obwohl sie ja eine, würde ich sagen, sehr solide Hinrunde gespielt haben. Und man darf ja...
Wie würde ich dir widersprechen?
Naja, also aber man darf ja auch nicht vergessen, woher sie kommen. Also sind, glaube ich, 2020 in die Regionalliga aufgestiegen, dann waren die Corona-Jahre also
hast du ja im Grundsatz recht, aber in Ottensen sitzt richtig Kohle.
Ja gut, da denkt man groß, klar.
Genau.
Und dann die nächste Phrase. Wirklich, hast du aufgeschrieben?
Ja, 27.x habe ich hier gemacht, als Phrase. Also man darf nicht unterschätzen, dass das einer der Vereine ist, die am offensivsten vor der Saison formuliert haben, wir wollen Meister werden und mit und um den Aufstieg spielen. Ne? Die haben richtig Gas gegeben öffentlich und haben da schon dann auch zum Zeitpunkt Winterpause ein bisschen hinterher gehinkt und sind dann halt mit 1 Punkt aus 3 Spielen aus der Winterpause gekommen. Am Anfang aber auch nur ein 1-1 gegen Spelle Feenhaus, was jetzt auch nicht die ganz größte Leistung ist, sagen wir mal so. Nach diesen 3 Spielen haben sie den Trainer entlassen. Das ja, ist für uns aus der Ferne jetzt schwer zu beurteilen. Du hast recht, ist früh. Andererseits, wenn man vielleicht vorher schon ein bisschen unzufrieden war und dann merkt, wir holen nur 1 Punkt aus 3 Spielen. Wir müssen jetzt was Neues versuchen. Danach dann aber jetzt auch 2 Niederlagen. Gut, 1-0 bei Phoenix Lübeck kann man verlieren, aber jetzt am Sonntag 1-0 beim Bremer SV ist dann schon, spricht dafür, dass es da zurzeit einfach nicht passt, und ist natürlich für den VfB am Samstag jetzt eine Chance, ne, direkt nachzulegen.
Aber natürlich, man darf jetzt nicht die Spannung verlieren, ne?
Ich dachte jetzt, du kommst mit angeschlagenen Boxern und so, damit ich hier wieder nichts machen kann auf meiner Liste.
Den gefallen tue ich dir nicht. Ja, also Ottensen, bei der aktuellen Form muss der VfB mindestens eigentlich einen Punkt bei Ottensen holen.
Nein. 3.
Da sind wir wieder bei den 100%, ne?
Nee, das sage ich nicht. Aber wenn du sagst, von den Voraussetzungen her muss der VfB dort gewinnen.
Fertig. Ja.
Da sage ich jetzt nicht 100%. Das ist für mich jetzt kein Vergleich zu Hannover 96 bei Eintracht Norderstedt. Aber
du hast trotzdem nicht vergessen, dass bei Ottensen immer noch dieselben Spieler in der Hinrunde auf dem Platz stehen. Ne?
Wir reden über Form, Flow, Gesamtsituation,
ja, natürlich.
Unzufriedenheit in Ottensen, VfB, vernünftige Form, bisschen freigespielt jetzt am Wochenende. Von den Voraussetzungen her ist der VfB für mich da definitiv der Favorit, dass so ein Spiel gegen den Tabellen-Siebten, der nur 2 Punkte weniger hat, erstmal gewonnen werden muss. Darüber müssen wir nicht sprechen.
Allgemein das Programm jetzt in den nächsten Wochen.
Einen Punkt holen. Nein, das ist, wenn man noch ansatzweise.
Ja, wenn man dann natürlich, dann muss man gewinnen. An die das Chance, ist völlig Chance klar.
Glaubt, oben anzuklopfen, muss man ohnehin jetzt jedes
jetzt Spiel den Schwung von dem 5-0 mitnehmen.
Ja.
Denn nochmal auf dem Papier sind die Wochen, die jetzt kommen, für Oldenburg auf jeden Fall kein Selbstläufer. Also wie gesagt, Otten sind da bei den 7. 2 Punkte hinten, auch wenn es jetzt gerade nicht so läuft. Dann kommt ein sehr formstarker Gegner, dann kommt Drochtassen Assel, die mittlerweile ja zu Oldenburg zum VfB aufgeschlossen haben, die sich da so ganz klammheimlich irgendwie rangeschlichen haben.
Ja, eine der Mannschaften, die am Anfang der Saison ganz oben auch gehandelt wurde und die ganz
genau,
schlecht,
die unterperformt
schlecht,
haben, genau.
In die Saison
nur ein Punkt so. Aktuell hinter dem VfB auf Platz 6, 4-mal in
aber
Serie
auch ein
gewonnen.
Spiel mehr. Müssen wir immer
ja, mit, ein Spiel mehr natürlich.
Sehr schief nochmal die Tabelle.
Ja, und danach kommt dann die Reserve von Kiel.
Nee, auswärts kommt nicht. Auswärts,
ja, ich meine als Gegner.
Ja.
Also als Gegner.
Genau, absolut auch ein schwerer Gegner und da aber auch wieder die schöne Überleitung zum Thema Lizenzen.
Genau.
Wir haben hier wochenlang haben wir hier spekuliert bei Kiel 2, weil sie es halt schon mal so gemacht haben, dass sie die Lizenz nicht beantragt haben. Und auch die haben, wie Ottensen,
sie und
nicht,
eben
nicht genau. beantragt.
Also ich sag mal so aus der Führungs Etage da oben in der Regionalliga Nord haben 4 Teams die Lizenz für die dritte Liga eingereicht. Das sind Hannover 96 2, Phoenix Lübeck, Meppen und eben der VfB. Kiel 2, Drochtersen Assel und Ottensen haben es eben nicht gemacht. Ja, an sich, also wie ich habe es vorhin schon mal gesagt, was gibt's einen schöneren Startpunkt als dieses 5-0 für eine furiose Aufholjagd?
Ja. Das wäre schön, ja, aber der Weg ist weit. Nein, also wir sprechen da ja hier jede Woche drüber. Das heißt, ihr, wenn ihr regelmäßig zuhört, wisst ihr, wir wollen es noch nicht ganz aufgeben. Die kleine Chance ist noch da. Immer mit diesem ganz, ganz kleinen Zusatz will Hannover 96 2 so wirklich. Sie sagen, sie wollen es. Sie haben es auch öffentlich gesagt und haben ja auch die Lizenz eingereicht. Dennoch ist die Frage, wenn die erste nicht aufsteigt in die erste Bundesliga, will der Verein das wirklich hundertprozentig durchziehen, in der zweiten Bundesliga mit der ersten zu spielen und in der dritten Liga mit der zweiten? Das hat es so in Deutschland noch nicht gegeben. Und dann gibt es ja immer noch dieses, ja, ich weiß nicht, wie viel er mit der zweiten wirklich zu tun hat, aber was Martin Kind so in dem Verein dann macht. Und
wer weiß, ob der überhaupt noch da ist.
Ja, ja, genau. Aber also, es ist so ein bisschen so die große Unbekannte, auch wenn man, also wir müssen davon ausgehen, dass sie aufsteigen wollen, ja, beziehungsweise Meister werden wollen. Phoenix Lübeck, wir haben auch, erinnere ich mich, drüber gesprochen, hat jetzt dieses happige Programm und ich weiß, ja, dass sie damals den Satz gesagt haben, du kannst aber auch ganz schnell mal 9 Punkte in einer Woche holen und genau das haben sie gemacht. Alle 3 Spiele in der letzten Woche gewonnen, 1-0 gegen Ottensen, 1-0 gegen Spelle und das dritte Spiel war letzte Woche, habe ich gerade nicht mehr ganz im Kopf. Ach, das war das 3-1 gegen Lohne, übrigens bis zur 87. Minute 0-1 zurückgelegen und dann noch 3-1 gewonnen. Also die haben mal richtig vorgelegt, liegen 7 Punkte hinter Hannover und haben immer noch 4 Spiele weniger. Wir haben drüber gesprochen, man weiß nicht, ob sie der theoretische Spitzenreiter sind, aber es wird immer wahrscheinlicher, dass die zurzeit die Nummer 1 sind.
Sie sehen auf jeden Fall sehr gut aus.
Ja, aber das müssen wir weiter beobachten. Die Chance ist nach wie vor sehr klein, aber wir hoffen einfach drauf, dass der VfB die Form, die er jetzt gerade hat, in Punkte umsetzt und dann gucken wir mal, was passiert die nächsten Wochen.
Ja, müssen wir bis... wahrscheinlich oder sag ich mal hoffentlich bis Ende, Mitte Mai warten, bis wir wissen, wie es aussieht für nächste Woche.
Wenn wir so lange warten müssen, dann würde das heißen, dass der VfB aber ordentlich aufgeholt, ja, hat, sonst kann die Entscheidung schon deutlich früher fallen.
Eine wunderbare Überleitung jetzt. Ich kann es kaum glauben. Eine bessere Überleitung habe ich noch nie in meinem Leben gehabt.
Jetzt bin ich gespannt.
Eine Entscheidung, die schon in ein paar Wochen fällt.
Au.
Das ist die Stadionfrage.
Ja.
Kommt ein neues Stadion nach Oldenburg?
Der Dauerbrenner,
da haben wir auch dann, habe ich ja eben, teaser ich jetzt nochmal an, hat Lars gleich noch eine kleine Info für euch. Ja, neues Stadion, da gab es ja jetzt auch nochmal einige neue, wie sagt man, jetzt habe ich tatsächlich gerade Wortfindungsstörungen.
Entwicklungen,
einige neue Entwicklungen, unter anderem die ominöse abgelehnte Bürgerbeteiligung, die ja von der Grünen vorgeschlagen worden ist. Du hast schon groß angekündigt im Vorfeld der Folge, wir sprechen natürlich immer vorher kurz miteinander oder auch mal länger, dass du da eine klare Meinung zu hast.
Groß angekündigt, jetzt hängen die Latte mal nicht so hoch. Nein, ich bin einfach ganz grundsätzlich der Meinung, also kurze Einordnung, die Grünen haben ja relativ spontan, sag ich mal, nochmal das Thema Bürgerbefragung in die Politik gebracht. Der Rat hat das in seiner letzten Sitzung dann Ende des vergangenen Monats abgelehnt, was für den VfB eine definitiv hervorragende Nachricht war. Meine Meinung ist einfach, dass ich das Thema Bürgerbefragung in so einem Thema auch wirklich Quatsch finde, weil der Rat der Stadt ist dafür gewählt worden, solche Entscheidungen zu treffen. Das sind Vertreter der verschiedenen Fraktionen, die dafür da sind, eben zu entscheiden, braucht eine Stadt ein neues Museum, neues Theater, was weiß ich, alles im kulturellen Bereich. Und dazu gehört halt auch, möchte sich die Stadt ein neues Stadion leisten. Da kann man natürlich dafür sein oder dagegen sein. Da habe ich auch schon mehrmals gesagt, verstehe ich verschiedene Argumente. Aber jetzt eine Bürgerbefragung zu sowas zu machen, wo die Wahrscheinlichkeit, wenn wir über ja mal groß denken, Bürgerbefragung, Olympische Spiele etc. in den letzten Jahren immer abgelehnt worden. Ich glaube, da gibt's immer eher mehr Gegner, wenn man in die ganze Breite geht, als Befürworter. Aber einfach grundsätzlich, der Rat der Stadt ist dafür da, sowas zu entscheiden. Und es ist für den VfB eine gute Nachricht, dass man jetzt weiß, bei der nächsten Ratssitzung am 15. April wird wirklich entschieden, ja oder nein. VfB hat sich, glaube ich, auch ganz gut präsentiert jetzt bei der letzten Ratssitzung. Da waren richtig viele Fans da. Da waren auch die Vertreter, die entscheidenden Vertreter des Vereins da. Michael Weinberg, Sebastian Schaff,
Kurt Kilic,
Leon Deichmann, wo wir drüber gesprochen haben, habe ich zusammen mit
Patrick
Möschel irgendwo auf dem Foto gesehen. Ja, das war ein wichtiger, guter Schritt in dem Bereich für den VfB nach vorne, dass man weiß, jetzt 15. April kommt die Entscheidung, es wird nicht noch weiter vertagt, es wird nicht noch weiter gewartet. Ich glaube, Ende dieser Woche werden die Gutachten vorgelegt, die verschiedenen Gutachten, die noch fehlen. Darüber wird die Stadt dann auch informieren. Ich glaube, für Ende der Woche ist auch eine Pressekonferenz angesetzt zu dem Thema. Also es bleibt spannend und vor allen Dingen, finde ich, es wird jetzt noch spannender, weil man weiß, die Entscheidung
naht. Die Entscheidung naht, ja. Aber da habe ich die Latte doch jetzt gar nicht so hoch gehängt. Ich würde sagen, du hast gesprochen wie ein Löwe. Wunderbar. Wunderbar, Lars.
Danke, Sarum. Du bist heute wirklich, also,
gut aufgelegt, ne?
Also für einen Montagmorgen habe ich wirklich gute Laune.
Wir nehmen ja immer montags auf. Heute ist der 4. März. Uns beide hört ihr dann am, wenn mich meine Mathekenntnisse jetzt nicht im Stich lassen, müsstet ihr uns am 19. März wiederhören.
Eins mit Sternchen.
Ja, super. Auch wenn ich es nicht als Leistungskurs hatte.
Genau. Das ist dann nämlich nach dem nächsten Heimspiel gegen Drochtersen-Assel. Dann haben wir also Ortensen und Drochtersen als Gegner gehabt. Sind dann wie immer tabellarisch ein Stück weiter und gucken mal, ob die Aufholjagd weiterhin läuft oder ob sie bis dahin ja vielleicht schon beendet ist.
Dann bis in 2 Wochen. Bleibt sportlich, bleibt am Ball und bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.